Hallo und schön, dass du hier bist bei Romis Recovery Reality. Ich bin Romy Hürbe und nach 20 Jahren Essstörung vollständig recovered. Heute lebe ich mein bestes Leben, ohne Masken, aber mit ganz viel Lebensfreude und Authentizität. Meine Mission ist es, lebenshungrigen Frauen zu helfen, genau das Gleiche zu tun. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dir tiefe Transformation statt reiner Symptombekämpfung wünschst. Ich nehme dich mit auf den Weg in die Freiheit und teile ungeschminkt, was mir wirklich geholfen hat. Mit Herz, Klarheit und der Expertise als Deutschlands erster CCI-zertifizierter Recovery Coach. Mach es dir gemütlich mit deinem Lieblingstee und lass uns gemeinsam entdecken, wie viel größer dein Leben jenseits der Essstörung sein kann. Bevor wir heute über Bewegungszwang und wie ich ihn damals erlebt habe sprechen, möchte ich dir noch von etwas erzählen, was ja, mir sehr am Herzen liegt und was mein absolutes Jahreshighlight ist. Ich erinnere mich noch genau an dieses Gefühl der Einsamkeit in der Recovery, als niemand verstand, warum ein Tag ohne Sport sich angefühlt hat wie das größte Versagen, warum ich innerlich jede Joggerin, die an mir vorbeilief, mit Blicken hätte töten können, weil sie etwas machen konnte, was für mich gerade nicht möglich war, auch wenn ich mich selber dafür entschieden habe. Ein Teil von mir wusste zwar, dass das, was ich tue, gerade richtig und nötig ist, aber ich hätte mir dennoch jemanden gewünscht, der meinen inneren Kampf sieht, versteht und mich dabei unterstützt. Und genau deshalb habe ich Rediscover entwickelt. Rediscover bedeutet sich wiederentdecken. Es ist mein 6-wöchiges Signature-Gruppencoaching und absolutes Erfolgsprogramm, in dem wir gemeinsam die Grundlage für deine erfolgreiche Recovery legen. Ich kriege ehrlich gesagt immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was die Frauen aus den ersten beiden Runden heute erleben. Eine ist zum Beispiel dieses Jahr zum allerersten Mal seit Jahren mit ihrer Freundin in den Urlaub gefahren. Und nicht irgendwohin, nee, ins Disneyland. I mean, Und dort, ich fand das so cool, hat sie Mickey-Maus-Waffeln mit Karamell gegessen, hat ständig irgendwie Fotos geschickt, auf denen sie einfach mal so dermaßen gestrahlt hat und einfach ihr Leben gelebt hat. Das war so, so krass zu sehen. Und eine andere kann inzwischen unbeschwert mit ihren Freundinnen brunchen gehen, ohne sich die ganze Zeit mit ihnen zu vergleichen. Sie ist präsent in den Gesprächen, anstatt an Kalorien zu denken und geht ihrer Leidenschaft der Musik nach. Das ist Rediscover. Aber Rediscover ist kein Programm, in dem ich dir sage, was du tun sollst. Das tun Kliniken schon zu Genüge. Nein, es ist ein sicherer Raum, in dem du mit anderen Frauen herausfindest, was für dich richtig ist, wo deine Ängste okay sind, wo niemand dich verurteilt, wenn du einen Schritt zurückgehst oder nochmal Anlauf nimmst und wo wir verstehen, dass Recovery kein gerader Weg ist. In diesen 6 Wochen entwickelst du neue Fähigkeiten, die dir helfen, in deinem Tempo aus dem Wissen ins Tun zu kommen. Fähigkeiten, die dir, so wie mir auch, noch weit über die Recovery hinaus helfen werden. Also ich nutze die heute noch und bin so, so dankbar, dass ich die in meiner Recovery gelernt habe und natürlich auch, dass ich die jetzt an dich weitergeben kann. Also, wenn sich da gerade ein kleiner Teil oder auch ein größerer in dir angesprochen fühlt, Mitte September öffnen sich die Türen. Und wenn du spürst, dass Gemeinschaft genau das ist, was dir fehlt, also Menschen, die deine kleinen Siege feiern, weil sie wissen, was es bedeutet, den Keks auf der Kaffeetasse mitzuessen und nicht heimlich verschwinden zu lassen, dann trag dich gern unverbindlich in meinen Newsletter ein. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und in Podcast Folge 8 kannst du dir außerdem Debbies Recovery Weg anhören, der vor genau einem Jahr mit Rediscover begonnen hat. Gott, so krass, was seitdem passiert ist. Aber okay, also bevor ich jetzt schwärmen gerate, lass uns über das sprechen, weswegen wir heute hier sind. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, zu dem mich unglaublich viele Fragen erreicht haben, und zwar Sport in der Recovery. Ich weiß, dass das ein sehr umstrittenes Thema ist und dass es auch ein Thema ist, was viele verunsichert, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Also ist es zum Beispiel okay, weiterzumachen oder sollte ich eine Sportpause machen oder was ist, wenn dein Arzt vielleicht sogar empfohlen hat, Krafttraining zu machen, um Osteoporose vorzubeugen? Ich habe auf Instagram ja eine Umfrage dazu gemacht, um mal herauszufinden, wie viele von euch diesen Tipp tatsächlich auch bekommen haben. Und ich muss sagen, ich war ernsthaft schockiert, Und das ist ein Thema, auf das wir definitiv auch eingehen werden, aber nicht in dieser Folge, sondern ich glaube in der übernächsten. Also bleib da auf jeden Fall dran, denn heute möchte ich dich vor allem erstmal in meinen Weg mit dem Sport in der Recovery mitnehmen. Ich habe tatsächlich, und hättest du mir das damals gesagt, hätte ich dir wirklich den Vogel gezeigt, weil ich gedacht hätte, no way, das kann ich mir never ever vorstellen. Kann ich sein. Ich habe 8 Monate lang keinen Sport gemacht. Okay, ich möchte ehrlich sein. Meine einzige Ausnahme war einmal Yoga pro Woche in einem Yoga-Studio. Und das war auch eher eine sehr entspannte Yoga-Richtung, und zwar Yin-Yoga. Also es war wirklich super relaxed und ich habe das auch eher als Trotz gemacht, weil ich mir gedacht habe, so, wenn ich schon keinen Sport machen kann oder will, aber darauf kommen wir gleich noch, ja dann eben wenigstens Yoga. Das ist ja kein Sport. Und wenn du jetzt aber denkst, boah, 8 Monate Sportpause, ey, das könnte ich niemals, ja, dann geht's dir genau wie mir damals. Also der Gedanke an eine Sportpause, der hat sich wirklich angefühlt wie eine Todesstrafe. Aber heute weiß ich, dass genau diese 8 Monate die wichtigste Investition in meine Freiheit waren. Und bevor ich dir meine Geschichte erzähle, lass mich kurz auf die Fragen eingehen, die mich erreicht haben und die ich im Laufe meiner Geschichte in dieser Episode auch beantworten werde. Und zwar, sollte man in der Recovery überhaupt Sport machen oder ganz viel spazieren gehen? Und wie kann man ein gesundes sportliches Verhalten oder ein gesundes Verhalten zu Sport und Bewegung entwickeln, wenn man unter Bewegungszwang leidet? Und welche Sportübungen oder Arten sind gut in der Recovery? Also, lehn dich zurück, schnapp dir eine Tasse Tee. Ich habe hier wieder mal eine Tasse, was ist das eigentlich gerade? Süßholz. Bei mir gibt es heute Süßholz, ist übrigens praktisch, wenn man viel reden muss, schmiert schön die Stimme. Und ja, lass mich am Anfang beginnen. Also, meine Bewegungsgeschichte begann eigentlich damit, dass ich, ja, also wenn ich so zurückdenke und ich musste mich wirklich erstmal erinnern, wie war das eigentlich früher? Denn ich war nie das wirklich super sportliche Kind. Ich wurde damit auch von meinem Papa immer so ein bisschen gehänselt und ja, hat wahrscheinlich auch nicht gerade zu meinem gesunden Selbstbild beigetragen, weil mein Papa war super sportlich, der ist Radsportler und ja, irgendwie habe ich mich da immer sehr unsportlich daneben gefühlt. Aber was ich schon immer war, also Radsport war nicht meins, wie du jetzt vielleicht schon hörst, aber ich war eine absolute Wasserratte. In der Grundschule war ich in einem Schwimmverein und da nicht aus Leistungsdruck, sondern weil ich wirklich das Gefühl geliebt habe, durchs Wasser zu gleiten. Und ja, ich bin auch Wettkämpfe geschwommen und ich weiß auch noch, dass ich sehr enttäuscht war, wenn ich irgendwie, also ich habe es nie auf eine Medaille geschafft. Ich habe irgendwie immer, wenn ich den 2. oder 3. Platz hatte, dann gab es eine Urkunde. Und immer, wenn es Medaillen gab, dann hatte ich den 4., 5. oder gar keinen Platz. Also es war wirklich frustrierend, daran erinnere ich mich noch. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich deswegen ja mein Schwimmen aufgegeben hätte, weil ich habe es, wie gesagt, einfach geliebt. Und ich habe es auch geliebt zu tanzen. Also gerade so als Jugendliche, so, naja, ich glaube ab 11, war ich auch in einer Showtanz beziehungsweise auch in einer Jazz- und Modern-Dance-Tanzgruppe, aber leider nie lange genug, um damit wirklich auch erfolgreich zu werden oder da wirklich auch richtig anzukommen. Also man hat schon gemerkt, dass mir das gelegen hat und ja, mich einfach auch, also diese Lieder zu lernen, die Choreografien zu lernen und sowas, das hat mir einfach so viel Freude gemacht. Aber mir sind immer wieder meine Klinikaufenthalte dazwischen gekommen. Aber selbst dann, also wie gesagt, es war immer eher so sporadisch. Ich habe auch an Wettkämpfen teilgenommen und so. Aber ich hatte irgendwie das Problem, dass ich einerseits natürlich durch die vielen Klinikaufenthalte nicht wirklich in der Gruppe angekommen bin. Und andererseits, ja, es irgendwann später organisatorisch auch schwierig war, weil mich halt keiner hinfahren konnte. Und das ist irgendwie dadurch dann auch wieder eingeschlafen, obwohl ich es, wie gesagt, bis heute super, super gerne mache. Also ich tanze heute noch wild durch mein Wohnzimmer, wenn mich gerade der Affe laust oder ich gerade wahnsinnig viel Energie habe. Aber ja, das durfte ich mir, wie gesagt, auch erst zurückerobern. Und wie gesagt, auch als Jugendliche bin ich schon immer wild durch mein Zimmer getanzt, auch zum Musical-Choreografieren. Und ich habe es einfach geliebt, diese Musik zu fühlen, zu verkörpern. Und Tanzen war immer eine Ausdrucksform für mich. Und Musik, ja, so ein bisschen wie so eine zusätzliche geheime Sprache, die mich einerseits emotional berührt hat, aber mit der ich auch meine Gefühle ausdrücken konnte. Also ich habe zum Beispiel, je nachdem, in welcher Stimmung ich war, dann einfach das passende Lied dazu gespielt und habe irgendwie gehofft, dass diejenigen, die mich das Lied hören, ja vielleicht auch sehen, was in mir los ist. Ich glaube, das hat nicht wirklich geklappt. Also auch was ich in meiner Recovery gelernt habe, war, meine Gefühle eben wirklich auch wirklich verbal auszudrücken und nicht über solche indirekten Wege. Aber Tanzen war für mich immer auch schon ein guter Weg, diese Gefühle, die eben sich schon sehr, sehr früh sehr stark in mir aufgestaut haben, irgendwie umzulenken und auch wieder aus meinem Körper zu bekommen. Und ja, wie gesagt, das war die Zeit, als Bewegung eigentlich noch eher Freude für mich war. Aber irgendwann, ich glaube so schon mit 12 oder 13, hat sich etwas verändert. Und zwar ziemlich schleichend und ich glaube auch nach außen hin sehr unmerklich. Denn Sport war auf einmal nicht mehr Freude, sondern wurde Mittel zum Zweck. Und die ersten Warnsignale dafür waren, dass ich anfingen, alles klar, ne? Übungen wie Sit-Ups zur Pflicht zu machen, obwohl ich überhaupt keine Lust darauf hatte. Also ich meine, welcher Jugendliche macht gerne Sit-Ups? Nicht cool. Oder ich begann Sport als Strafe für zu viel Essen zu sehen, weil ich ja, wie gesagt, damals auch schon sehr emotional gegessen habe. Und auch die Waage hat damals schon bestimmt, wie viel Sport ich machen musste. Also wenn ich gemerkt habe, oh, die Waage, die geht irgendwie hoch, ja, dann habe ich mich halt so noch ein paar Sit-Ups mehr verdonnert. Und später in meiner Essstörung wurde die Bewegung, und zwar auch die Alltagsbewegung, wie Spaziergänge oder auch so Treppensteigen oder aber auch Putzen, zum Zwang. Aber das Tückische war, es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie ein Zwang, denn es hat sich eher angefühlt wie Disziplin oder wie Stärke und wie etwas, worauf ich stolz sein konnte. Oder auch im Sportunterricht habe ich gemerkt, durch diese Übungen, die ich eben zu Hause gemacht habe, konnte ich zum Beispiel diese seitlichen Liegestütze, irgendwie hat das keiner hingekriegt und ich aber schon. Das heißt, ich war zwar nicht die sportliche Romy und wurde auch bei Ballspielen und sowas nie gewählt, aber da habe ich gemerkt, oh, irgendwas kann ich ja doch. Und ja, mit der Zeit ist eben immer mehr auch ein Bewegungszwang daraus geworden, indem ich ja später und wie gesagt gerade auch in der Hochphase und am Ende meiner Essstörung, also da, wo es auch richtig ins Untergewicht ging. Also ich habe wirklich auch gemerkt, wie Gewicht und Bewegungszwang auch zusammenhängen, denn umso weniger ich wog, umso mehr Bewegungszwang hatte ich. Und heute weiß ich auch warum, weil das hängt tatsächlich wirklich miteinander zusammen und auch darauf kommen wir noch. Aber ja, wie gesagt, dass mein Gewicht am niedrigsten war, war der Bewegungsdrang am stärksten. Und je weniger ich wog, desto mehr hatte ich wirklich auch das Gefühl und diesen Drang, mich bewegen zu müssen. Also ich konnte nicht mehr selbst entscheiden, ob ich mich bewegen wollte oder nicht, denn das schlechte Gewissen, das hätte mich einfach aufgefressen. Und ich war oft müde, ich hatte Schmerzen, ich hatte keine Energie und dennoch zwang ich mich zu meinen Joggingrunden, noch bevor ich frühstücken durfte. Oh, das war so anstrengend. Also wirklich, ich jetzt darüber nachdenke. Kein Wunder, dass ich nach meiner Recovery nie wieder gejoggt bin, weil ich mir einfach gedacht habe, nee, das ist, glaube ich, so negativ abgespeichert, dass ich mir gedacht habe, also das ist es definitiv nicht. Und ja, auch abends nach der Arbeit, nachdem ich, wie gesagt, etwas Energie wieder durchs Abendessen reinbekommen habe, musste ich auch noch meine Übungen machen. Während ja, mein Freund schon oft entspannt auf der Couch sitzen konnte, lag ich auf meiner Matte und wir haben eine Serie geguckt oder einen Film geguckt und ich habe aber immer nebenbei noch meine ganzen komischen Übungen gemacht. Und heute weiß ich, das war mein Körper im Überlebensmodus, der versucht hat, mich durch die Bewegung an einen Ort zu bringen, wo er wieder genug Nahrung hat. Und auch mein Alltag war eigentlich, ja, war wie so ein Bewegungsgefängnis. Also ich bin morgens wirklich aufgewacht mit dem Gedanken, wann kann ich mich heute bewegen? Bewege ich mich heute genug? Wie viele Haltestellen früher steige ich heute aus, damit ich wirklich auch genug Bewegung reinkriege? Wo gehe ich heute auf Arbeit hin? Habe ich heute einen Sporttag? Gehe ich heute wandern mit den Kindern? Oder was ist heute los? Also es war alles auf die Bewegung abgestimmt. Und auch im Alltag haben sich immer mehr so kleine Sneaky-Sachen eingeschlichen. Also beim Zähneputzen habe ich zum Beispiel dann Kniebeugen gemacht oder Wandsitzen. Beim Haareföhnen stand ich auf einem Bein und beim Frühstück, naja, wie gesagt, das war ja erst erlaubt, nachdem ich joggen war. Und das ist mir echt unangenehm, weil ich mir immer denke so, und das war mir damals schon peinlich und das hätte mir eigentlich auch das Zeichen sein können von, hier ist was nicht in Ordnung. Ich habe ja damals in der Kita gearbeitet und wenn ich zum Beispiel Baddienst hatte und auf die Kinder gewartet habe, dass die zum Zähneputzen kommen, dann habe ich im Nebenraum heimlich Hockstrecksprünge gemacht oder eben wieder Wandsitzen. Oder wenn ich Tische abgewischt habe, dann habe ich meinen Bauch dabei angespannt. Also es war wirklich wie so ein Widerstandstraining. Also wenn da einer zugeguckt hätte, das hätte wahrscheinlich wundervoll dynamisch ausgesehen, aber es war halt wirklich ein Kraftworkout beim Tische abwischen. Und ich habe mich richtig auf diesen Tisch gelehnt, um halt wirklich so viel wie möglich Muskeln anzuspannen. Oder beim Vorlesen habe ich immer irgendwie, weiß ich nicht, gewippt oder auch auf dem Stuhl habe ich die Beine hochgestellt und den Bauch angespannt. Also ich habe mir manchmal gedacht, ey, hoffentlich kriegen die Kinder das nicht mit. Ich war zum Glück zu dieser Zeit im Kleinkindbereich. Also ja, die haben sich vielleicht ein bisschen gewundert, aber die achten zum Glück ja noch nicht so sehr drauf. Aber mir war schon klar, ey, was machst du? Machst es nicht gut, ist auch kein gutes Vorbild. Nicht gut. Und ja, wenn die Kinder dann irgendwann schliefen und ich im Schlafraum saß, dann habe ich teilweise sogar im Schlafraum auch noch ein paar Sit-Ups gemacht. Und obwohl ich den Frühdienst gehasst habe, war das ein Dienst, den ich auf der anderen Seite auch sehr mochte, weil der beste Teil daran war, ich musste erstmal mehrfach durch die komplette Kita laufen, um alle Zimmer aufzuschließen, Räume aufzuschließen, Frühstück vorzubereiten. Und ich habe mir einfach nur gedacht, ich hasse Frühdienst, aber jeder Schritt zählt. Und das ist mir heute echt besonders peinlich, weil wir hatten ja eine Kita mit einem offenen Konzept. Das heißt, wir hatten zum Beispiel auch einen Sportraum. Und wenn ich dort mit den Kindern war, so gerade mit den Kleinen, dann habe ich die oft wie Gewichte benutzt. Und ich meine, die Kinder, die hatten zwar tierischen Spaß dabei. Das war mir auch super wichtig, dass ich echt überprüfe, also wollen die das jetzt gerade oder nicht. Also da war ich schon zum Glück noch verantwortungsbewusst genug. Aber ich habe die mir oft zum Beispiel aufs Bein gesetzt und sie dann wirklich so geschaukelt oder wie so ein Gewicht, wie in so einem im Fitnessstudio, das Ding, wo man die Beine so nach oben. Ah, ihr seht, ich bin nicht im Fitnessstudio. Ich habe jedenfalls die Kinder wirklich gestemmt damit. Und in dem Moment habe ich mir einfach nur gedacht, Mensch, Rumi, jetzt ist definitiv was nicht mehr mit dir in Ordnung. Also das war wirklich, es ging mir halt nicht darum, den Kindern eine Freude zu machen, sondern es war wirklich hauptsächlich ein Mittel zum Zweck, um noch mehr Energie zu verbrennen. Und auch den Weg hin zur Kita bin ich oft gejoggt und habe dann noch gehofft, dass mir möglichst keine Eltern oder ja keine Kollegen mich sehen, weil ich bin ja extra ein paar Haltestellen früher ausgestiegen, musste ja aber rechtzeitig ankommen und bin wirklich, also was ich auf diese Arbeit gerannt bin, und es war halt an der Schnellstraße und oder so eine, naja, nicht Schnellstraße, aber eine Straße ins Gewerbegebiet, und es war eine Kita, die ins Gewerbegebiet gehört hat. Das heißt, eigentlich fast alle Eltern sind da vorbeigelaufen. Ich mich so geschämt, aber ich konnte auch nicht aufhören, das zu machen, weil es mir einfach wichtiger war, die Bewegung reinzukriegen. Und je mehr ich mich, wie gesagt, über die Jahre auch bewegt habe, desto mehr habe ich auch meine Hobbys verloren, weil ich hatte natürlich einerseits keine Zeit mehr dafür und andererseits sind gerade die Dinge, die ich gemocht habe, wie gesagt, also als Jugendliche saß ich teilweise noch Wochenenden lang in meinem Bett und habe gelesen. Mehr habe ich nicht gemacht. Gesessen und gelesen. Ich war so eine Leseratte. Also ich habe im Sommer mindestens 3 dicke Wälzer durchgehabt in den Sommerferien. Und das ist irgendwann unmöglich geworden. Also ich konnte keine 2 Seiten mehr lesen, ohne aufzuspringen, weil mein Kopf geschrien hat, hey, du verbrennst keine Kalorien, du wirst fett, beweg dich, du könntest jetzt was Sinnvolleres machen, du bist faul, lass das halt. Also ich bin wirklich so abgeschwiffen, ich konnte mich auch nicht mehr konzentrieren. Ja, und lesen hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Oder auch Filme schauen, das ging eigentlich nur, wenn ich nebenbei noch meine Übungen machen konnte. Und das Wort entspannen, das hat in meinem Wortschatz gar nicht existiert. Und ich erinnere mich noch, wie gesagt, in dieser letzten Reha, da hatte ich eine Therapeutin und die sagte dann zu mir eines Nachmittags nach der Therapie, ja, nehmen Sie sich doch ein Buch, ist doch schönes Wetter, setzen Sie sich nach draußen und essen Sie ein Eis. Und ich war in dem Moment so wütend, also wirklich so wütend, weil ich gedacht habe, ey, die Frau kapiert es einfach nicht, weil ein Teil von mir wollte ja so, so gerne, ich habe mir wirklich nichts mehr gewünscht, als mich da draußen einfach nur mit einer Decke auf die Wiese zu setzen und ein Buch zu lesen und diese Zeit, die ich in der Reha ja auch für mich hatte, für mich zu nutzen. Aber ich habe gespürt, ich kann es einfach nicht. Und das war auch das Zeichen, dass ich Sport eben nicht machte, weil ich es gern machte, was ich mir ja mal eingeredet habe, sondern weil ich musste. Das heißt, ich hatte keine Kontrolle mehr darüber. Ich dachte zwar, ich hätte das, weil es war ja angeblich sehr diszipliniert von mir, dass ich mich dazu gezwungen habe, aber also rückblickend weiß ich, das war einfach nur Angst und Panik und keine Kontrolle und auch nicht Disziplin. Und als mir dann in der Klinik, also auch in diesem Aufenthalt, wie gesagt, dann auch Sportverbot erteilt wurde, war meine erste Reaktion, ihr könnt es euch sicher vorstellen, pure Wut. Ich habe mir einfach nur gedacht, ey, wie können die das wagen, mir das jetzt zu verbieten? Weil das hilft mir, mit der Anspannung umzugehen, mit der Unruhe in mir, mit den Dingen, die vielleicht auch in der Therapie aufgepoppt sind. Und ja, als die Ärzte mir, wie gesagt, dann meine Joggingrunden und auch meine Sportübungen verboten haben, bin ich als erste Reaktion erstmal noch eine Runde aus Trotz um die Klinik gerannt. Und mein essgestörtes Ich hat natürlich sofort das nächste Schlupfloch gesucht, weil ich habe mir dann gedacht, ja, wenn ich halt nicht joggen darf, ja, dann gehe ich eben spazieren. Aber nicht etwa gemütlich, sondern ich bin wirklich wie von einer Tarantel gestochen, da um die Felder und durch den Wald gerannt. Also ja, es war zwar nicht mehr Joggen, aber es war auch kein Spazierengehen. Und ja, das hat dann eben wirklich, oder ist so weit ausgeartet, dass ich wirklich mehrere Stunden am Tag spazieren gehen musste. Und auch zu Hause habe ich das weitergeführt und ich frage mich bis heute, wie ich das geschafft habe, weil es einfach so krass viel Zeit gefressen hat. Also heute bin ich froh, wenn ich es einmal am Tag kurz nach draußen schaffe, und das schaffe ich nicht immer. Damals war das Pflicht, mehrere Stunden. Und wenn es sein musste, bin ich eben auch bei Regen rausgegangen. Hauptsache, die Schrittzahl hat gestimmt. Und das Blöde, auch hier, die mussten immer mehr werden, weil mit der Schrittzahl hat es sich bei mir tatsächlich auch umgekehrt proportional zur Waage verhalten, weil bei der Waage war immer, je weniger, desto besser. Und bei den Schritten hat immer gezählt, je mehr, desto besser. Und was damals auch so war, also gerade eben, wenn ich so durch diesen Wald oder um die Felder oder so gerannt bin, ich war damals 100% überzeugt, beziehungsweise habe mir das auch echt gut verkauft, dass ich das ja tue, weil ich ja die Natur so liebe. Und ich habe das auch jedem erzählt. Ich so, nein, ich liebe den Wald und die Spaziergänge und es ist so schön. Und ich war aber kein Naturmensch. Die Wahrheit war, die Natur war mir eigentlich egal. Weil ich habe keine einzige Blume gesehen. Ich habe die Vögel nicht gehört. Ich habe weder Sonne noch Wind gespürt. Ich habe kein einziges Foto gemacht wie heute. Also ich kann nirgendwo vorbeigehen, wenn ich irgendwas entdecke. Ich mache meinem Spitznamen Clicky wirklich alle Ehre. Also ich muss Fotos machen, wenn ich was Schönes sehe. Und das habe ich damals nicht. Ich habe kein einziges Bild von irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas. Und es war echt eine schöne Landschaft dort, glaube ich. Und ich war, wie gesagt, einfach nur noch eine Schrittesammelmaschine. Und heute ist es aber so, dass ich, wie gesagt, wirklich, also ich bleibe vor jeder Schnecke stehen. Ich helfe da vielleicht über die Straße, wenn ich merke, ups, die wird hier gleich überfahren. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich fotografiere Wolken. Ich nehme mir Zeit, die Blumen im Gegenlicht zu fotografieren. Und ich sehe die Welt wirklich wieder. Und ich weiß, heute das ist wirklich Naturliebe. Also ich liebe auch die Gerüche da draußen, Gerüche am Wasser. Und das ist einfach was ganz, ganz anderes und nicht das, was ich damals gemacht habe. Und ja, wie gesagt, nach der Klinik stand ich letzten Endes vor einer Entscheidung. Denn es hat ja niemand mehr kontrolliert, was ich tat. Es hätte mich auch niemand mehr joggen gesehen. Und ich bin am Anfang auch erstmal wieder, also was ich damals viel gemacht habe, waren so diese High-Intensity-Interval-Trainings. Und ich bin erstmal wieder in meine Routine eingestiegen, weil ich war ja wieder zu Hause und konnte ja wieder machen, was ich wollte. Ich wusste aber auch, ich sollte zunehmen, beziehungsweise ich muss zunehmen, damit ich wieder arbeiten gehen darf. Aber ich hatte auch tierische Angst davor. Also kam ich auf eine neue Idee. Ja, wenn ich denn schon zunehmen muss, dann aber nur Muskeln. Und damit wäre ich fast in dem gelandet, was ich heute die Fitness-Recovery-Falle nenne. Denn ich habe mir damals gedacht, so hey, also wenn es der Arbeitsmedizin darum geht, dass ich, ja, dass mein Gewicht stimmt und ich eine bestimmte Zahl erreiche, damit ich wieder arbeiten kann, dann kann ich ja entscheiden, wie ich zunehme. Und ganz ehrlich, es wäre denen wirklich egal gewesen, ob ich jetzt nur Muskeln zunehme. Also die hätten wirklich nur auf die Zahl geguckt. Und das wäre aber keine echte Recovery gewesen, sondern ja, es wäre halt eine Fitness-Recovery und ein Teil von mir, nämlich mein gesundes Ich, das damals war, noch ganz, ganz leise war, das wusste, hey, das ist keine Recovery. Das ist nur eine Verschiebung vom Fokus dünn zu sein zum Fokus definiert oder muskulös zu sein. Aber es geht immer noch um Optik, es geht immer noch um Kontrolle und um Perfektionismus. Und mir war unterschwellig klar, wenn du das tust, dann verlagerst du das Problem nur. Das heißt, ich wusste, wenn ich den Recovery-Weg wirklich gehe und es sich auch für mich lohnen soll und ich das nicht nur für die anderen mache, nur dass ich wieder funktioniere, nur wieder arbeiten kann, dann muss ich was anders machen als bisher. Und tief in mir habe ich gespürt, ich will meinen Wert auch nicht mehr länger vom Aussehen abhängig machen und ich will auch nicht, ja, weiß ich nicht, einfach nur in einen neuen Fokus oder einen neuen Zwang reingeraten, weil mir war schon auch klar, hey, wenn ich wirklich jetzt nur Muskeln zunehmen will, dann musst du verdammt viel Training machen. Dann musst du mehr essen und dann musst du aber auch verdammt viel Training machen. Und das war so ein Moment, wo ich auch überlegt habe, so hey, um was geht's mir eigentlich wirklich? Was wäre denn echte Recovery? Weil, wie gesagt, ich hatte ja damals keine Idee, wie das genau aussehen kann. Ich hatte keine Vorbilder und nichts. Aber ich begann mich dann darauf zu fokussieren, wie ich mich fühlen wollte und nicht mehr so sehr, wie ich aussehen wollte. Klar, das hat natürlich im Hinterkopf auch eine Rolle gespielt, aber mir war wirklich wichtiger zu überlegen, wie will ich mich zukünftig in meinem Leben fühlen? Und ja, ich werde den Moment, also ich glaube, den werde ich nicht vergessen, wie ich wirklich auf dieser Yogamatte saß, bereit für mein nächstes Hit-Workout und es hat mich echt getroffen wie so ein Schlag. Und mir sind in dem Moment so die Tränen eingeschossen und zwar, weil Trauer sagt ja auch, Mensch, das ist schade. Und in dem Moment wusste ich auch, ja, hey, wenn ich jetzt diese Übung wieder mache, wann hört das denn auf? Dann werde ich nie erfahren, wer ich ohne Sport bin, wer ich ohne diese Kontrolle bin, die, wie gesagt, ja eigentlich nicht mal eine war. Oder wer ich wirklich bin. Und wie sollte ich denn, weil das war mir schon auch wichtig, Frieden mit mir und meinem Körper vor allem schließen, wenn ich ihm die ganze Zeit sage, dass er nur mit Sport okay ist, dass ich ihn manipulieren muss und dass er eine bestimmte Form einnehmen muss und er nur in einer bestimmten Form akzeptabel ist. Also nur dann, wenn ich ihn manipuliere. Und mein gesundes Ich, wie gesagt, damals noch sehr, sehr leise, aber trotzdem präsent da, war dann so, hey, was, wenn du jetzt nicht trainierst? Was, wenn du wirklich lernst, Frieden mit deinem Körper zu schließen und anzufangen, ihm zu vertrauen? Weil ganz ehrlich, was hat er dir denn angetan, dass du ihm nicht vertraust? Und ja, das war halt wirklich dieser Punkt, wo die Angst zwar überwältigend war und ich mir aber gesagt habe, okay, die Sehnsucht nach Freiheit, die ist stärker. Also habe ich diese Matte genommen, sie zusammengerollt und gesagt, okay, du machst jetzt eine Sportpause. Dass ich sie 8 Monate lang im Schrank stehen lassen würde, das hatte ich nicht vermutet, weil ich habe mir tatsächlich nicht wirklich ein Limit gegeben, wenn ich so zurückdenke. Aber ich wusste, ich muss eine Sportpause machen. Ich habe mich auch in der Pilates-Gruppe, wo ich damals noch angemeldet war, abgemeldet und in der Yoga-Gruppe an, aus lauter Verzweiflung, weil Yoga erschien mir damals absolut lächerlich. Und eine Freundin hat aber zu mir gesagt, pass auf, Romy, du brauchst nicht mehr Anspannung und mehr Bauch einziehen und mehr Bauch, keine Ahnung was. Du brauchst Entspannung, du brauchst Fokus auf Atmung, mach doch Yoga. Und ich so, Krummel, nee, das war mir eigentlich viel zu ruhig. Und ich weiß noch, die ersten Stunden saß ich wirklich auf dieser Yogamatte mit einem so großen inneren Widerstand. Aber ich habe mir einfach nur gedacht, hey, besser als gar nichts. Also ich bin wirklich auch mit Trotz in Yoga gestartet. Und wie gesagt, das war das Einzige, was ich mir einmal in der Woche auch erlaubt habe. Und auch da, es war halt wirklich eine sehr entspannte Yoga-Klasse. Also was anderes würde ich auch nicht empfehlen. Und tatsächlich ist es auch die einzige Form von Bewegung, also von normaler Alltagsbewegung, die man vielleicht jetzt durch die Familie hat, wenn man es vielleicht automatisch auch Kinder hat, die ich während der Recovery wirklich auch empfehlen würde. Aber auch hier, wie gesagt, es gibt ja auch Hot-Yoga und richtig aufregendes und anstrengendes und keine Ahnung was Yoga. Ich meine wirklich nur sanftes Yoga, also wirklich halt Dinge wie Yin-Yoga. Und tatsächlich ist dabei, also obwohl es aus Trotz entstanden ist, ist auch was ganz Schönes passiert, denn Yoga hat mir geholfen, mit meinem Körper wieder in Kontakt zu kommen und ihn wirklich auch wahrzunehmen und zu spüren. Und eine Sache, und das war, glaube ich, so mein Schlüsselmoment, wo sich auch die Beziehung zum Yoga echt krass verändert hat, war, es war eine Yogastunde, wo wir den Fokus auf Hüftöffner hatten. Und heute weiß ich, dass Hüftöffner wirklich auch das emotionale Zentrum sind, also dass man da sehr viele Emotionen auch anstaut. Und ich habe so angefangen zu weinen. Also wirklich, ich saß auf dieser Matte, mir sind einfach nur noch die Tränen übers Gesicht geströmt. Ich dachte so, was ist jetzt kaputt? Weil ich habe vorher ja alles festgehalten und ich war so erschrocken. Also wirklich, ich dachte echt, also jetzt ist vorbei. Aber ich hatte in meiner Hüfte wirklich so krass viele Emotionen angestaut. Also ich habe danach mich auch mit der Yogalehrerin unterhalten und die war so einfühlsam und hat gesagt, du, das ist ganz normal, dass das passiert. Wir halten in unserer Hüfte so viele Emotionen fest und die sind eben durch dieses sanfte Yoga und durch dieses Dehnen gelöst worden und konnten abfließen. Und ich muss sagen, seit diesem Moment, also so erschreckend das war, aber seit diesem Moment liebe ich Yoga, weil ich einfach gemerkt habe, was für ein krasser Zugangsweg das auch zu meinen Gefühlen ist, wie mir das hilft, wieder mit Kontakt zu mir zu kommen. Und ich merke auch heute noch, wenn mir wirklich alles zu viel wird oder ja, ich vielleicht nicht ganz so gut auf mich aufgepasst habe, was mir auch heute noch passiert. Oder ich den Kontakt zu mir verliere, das ist so ein Zeichen dafür. Dann rolle ich meine Matte aus, um mir wirklich mit Mitgefühl und Fürsorge auf der Matte zu begegnen. Also es ist wirklich magisch, was das macht. Und da reichen 10 bis 20 Minuten für mich. Aber ja, wie gesagt, das hört sich jetzt vielleicht schon so schön und so einfach und so traumhaft an, aber das war es tatsächlich nicht. Weil, gehen wir nochmal zurück zum Beginn meiner Sportpause. Also, wie war das damals? Wie hat sich das dann angefühlt nach dieser Entscheidung? Ich muss sagen, die ersten, ich würde so sagen, 1 bis 2 Wochen, länger tatsächlich auch nicht, aber da die ersten 1 bis 2 Wochen ohne Sport haben sich angefühlt wie ein Entzug. Also hat das Yoga nicht geholfen. Wie gesagt, das war ja viel zu ruhig. Ich würde so sagen, so Tag 1 bis 5 waren echt die Hölle. Also ich war so krass angespannt, also wirklich unglaublich angespannt. Mein Kopf hat mich die ganze Zeit angebrüllt. Beweg dich, du wirst faul, du wirst fett, du wirst disziplinlos. Und ja, also wie gesagt, also dieses Chaos, ich war echt, also diese Anspannung, die ist so krass gestiegen und gleichzeitig, und das hat mich noch viel mehr erschreckt, auch der Drang, mich selbst zu verletzen. Und ich habe ja schon am Anfang auch meiner Geschichte geteilt, dass Selbstverletzungen, wie gesagt, immer ja auch ein Teil waren, die ich aber gut in den Griff bekommen habe. Und ich hatte sie, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt jahrelang im Griff. Und plötzlich wurde das so extrem stark wieder, dieser Drang, mir weh zu tun. Und ich wusste überhaupt nicht, wohin mit all den Gefühlen, die ich ja auch durch den Sport und auch durch dieses Auspowern auch erstmal unterdrückt hatte. Aber ich habe auch gemerkt, oh, ab der zweiten Woche ist es deutlich besser geworden. Auf einmal habe ich morgens beim Aufwachen sogar eher eine Erleichterung gespürt, weil ich wusste ja, weil ich das so klar eben für mich auch definiert hatte, ich muss jetzt nichts tun. Im Gegenteil, ich darf jetzt im Bett liegen bleiben. Und ich habe in der Zeit auch angefangen, ja, die frei gewordene Zeit einfach auch zu nutzen, um mich intensiv mit der Recovery zu beschäftigen. Also ich habe jeden Tag mein 6-Minuten-Tagebuch ausgefüllt. Ich habe mir jeden Morgen mein Recovery-Commitment durchgelesen, um mich auf die Recovery einzustimmen. Und habe jeden Morgen erstmal eine Tasse Tee gekocht. Ich weiß nicht, bin aufgestanden, Tee gekocht, wieder ins Bett gegangen, durchgeatmet, mich auf einer Seite gefreut, dass ich jetzt keinen Sport machen muss, immer noch mit einem schlechten Gewissen verknüpft, weil so schnell ging es halt auch nicht weg. Aber ich wusste auch, es ist das Richtige. Und was mir am meisten geholfen hat, in diesen Zustand zu kommen, war die Klarheit. Ich hatte die Entscheidung getroffen. Ich musste das nicht mehr jeden Tag neu mit mir verhandeln, wie ich es ja vorher getan habe. Und ich wusste, ich werde erst wieder zurück sein, wieder zurückkehren auf die Matte, zum Joggen, zu was auch immer, wenn ich mir sicher sein kann, dass ich es aus einem gesunden und mitfühlenden Impuls heraus machen möchte. Wie genau das aussah, wusste ich tatsächlich nicht, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie man Bewegung aus Freude oder aus Mitgefühl macht. Aber ich wusste, wie Bewegung aus Freude definitiv nicht aussieht. Das heißt, ich wusste, es kann keine selbstfürsorgliche Bewegung sein, solange ich mich antreibe, verbal runtermache, wenn ich nicht schnell genug laufe, wenn ich eine Pause brauche, über meine Grenzen gehe oder wenn ich mich unruhig fühle oder ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich keinen Sport mache oder, oh Gott, und das war mir so unangenehm, weil ich eigentlich ich bin echt ein netter Zeitgenosse, würde ich sagen. Aber damals, wenn jemand, also gerade zu Beginn, also so in diesen ersten 1-2 Wochen, wenn da eine Joggerin an mir vorbeigelaufen ist und wir haben in unserem Park hier, dem Paradies, echt viele davon. Also wenn Blicke töten könnten, jeder Einzelne wäre umgefallen. Ich war einfach so neidisch, dass die was machen konnten, wogegen ich mich ja entschieden hatte. Und gerade am Anfang hat es sich halt teilweise auch echt angefühlt wie ein Muss, aber ich habe mir immer wieder in Erinnerung gerufen. Ich sage, nee, du darfst auch Sport machen, aber bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Und dann habe ich gesagt, nee. Das heißt, die Sportpause, auch wenn es echt eine harte Entscheidung war, war der Weg, der mir geholfen hat, heute ein freies und mitfühlendes, gesundes Verhältnis zur Bewegung überhaupt zu entwickeln. Und das war auch eine Frage, die ihr mir gestellt habt, nämlich, wie kann ich denn ein gesundes Verhältnis zu Sport und Bewegung erlangen, wenn ich Bewegungszwang habe? Und meine Antwort darauf ist, und ich weiß, die ist hart, indem du das tust, was dir am schwersten fällt. Eine Pause machen, um den Kreislauf zu unterbrechen. Indem du lernst, mit den Gefühlen, die auftauchen, zu arbeiten, sie zu fühlen, hindurchzugehen. Das sind übrigens auch alles Dinge, bei denen ich meine Coaches unterstütze, wo ich euch oder dir auch, wenn du sagst, es ist ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das alleine machen soll, wo ich dir wirklich ganz viel an die Hand geben kann, dich auch durchbegleiten kann. Also du musst da auch nicht alleine durch. Und ja, das ist hart, aber ich würde es immer wieder tun, denn das Gefühl, was ich heute habe, wenn ich mich bewege, sei das bei Pilates oder beim Tanzen oder beim Schwimmen, das ist einfach unbeschreiblich und etwas, was ich ohne diese Pause niemals kennengelernt hätte. Und tatsächlich habe ich, um das zu machen, auch Disziplin gebraucht. Und zwar, ja, letzten Endes, also ich habe festgestellt, dass Disziplin nicht das ist, was ich dachte, sondern, ja, es hat mich ja damals, oder was ich dachte, was Disziplin ist, es war ja dieses, wenn ich mich bewege, obwohl ich keine Kraft habe, obwohl ich eigentlich müde bin, obwohl ich also immer in diesem gegen das Körper gehen, das habe ich damals gedacht, das wäre Disziplin. Das war aber keine Disziplin, denn es ist mir tatsächlich schwerer gefallen, mich nicht zu bewegen, als mich zu bewegen. Und Disziplin brauchen wir für Dinge, die uns schwer fallen. Das heißt, wenn es mir leichter fällt, mich zu bewegen, als es nicht zu tun, dann ist das keine Disziplin, sondern Zwang. Du wirst also, und ich denke mal, das ist vielleicht auch eine Angst von dir, weil ich höre sie so oft auch bei meinen Coaches, du wirst nicht disziplinlos oder faul, wenn du es nicht tust. Im Gegenteil, du wirst stark. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, denn dein Körper kann heilen und all die entstandenen Schäden durch die Überbelastung auch wieder reparieren. Du wirst frei, stark und frei. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aber Romy, ist es nicht irgendwie auch übertrieben? Ich meine, so ein bisschen Sport, das kann doch nicht schaden. Oder so ein bisschen Spaziergehen, wie schlimm kann es sein? Oder vielleicht sagst du auch, mein Arzt hat aber sogar empfohlen, Krafttraining zu machen, um Osteoporose vorzubeugen. Und ich kann so sehr verstehen, dass sich das total verwirrt und Sport und Bewegung für viele ja auch mit Freude oder mit einem geliebten Hobby verknüpft ist. Und ich weiß, es ist hart, das dann zu hören. Und deshalb möchte ich in der nächsten Folge auch auf ein weiteres Thema eingehen, und zwar auf REDS. Was meine ich damit? Das bedeutet Relative Energy Deficiency in Sport oder auch relativer Energiemangel im Sport. Früher dachte man, das betrifft nur Leistungssportler. Heute wissen wir aber, das ist falsch. Und gerade, wenn wir unter einer restriktiven Essstörung oder einer Essstörung mit viel Kompensation durch Bewegung oder Sport leiden, ist dieses Thema hochrelevant. Aber dazu dann mehr in der nächsten Folge. Und ich hoffe, diese Episode hat dir einen Einblick gegeben, wie sich die Beziehung zum Sport eben auch verändern kann, auch wenn sie aktuell geprägt ist von Zwang, und warum es sich aber auch so sehr lohnt, diese schwere Entscheidung. Ich weiß, sie ist wirklich verdammt hart, und ich beneide wirklich niemanden, der gerade in dieser Situation steckt, aber warum es sich eben wirklich auch lohnt, sie zu treffen. Und ich verspreche dir, die Hintergründe, die ich beim nächsten Mal mit dir teile, werden dir umso mehr zeigen, warum es nicht nur für deine psychische Freiheit, sondern eben auch für deine körperliche Gesundheit die wertvollste Entscheidung auf deinem Recovery-Weg sein kann. Ich wusste das übrigens damals noch nicht. Hätte ich das gewusst, wäre es mir noch deutlich leichter gefallen. Also, auch wenn es dir Angst macht, sei beim nächsten Mal gern wieder dabei und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für eine Tasse Reality mit mir genommen hast. Ich hoffe, diese Folge hat einen kleinen positiven Unterschied in deinem Tag gemacht. Mit deiner 5-Sterne-Bewertung kannst du genau diesen Unterschied auch im Leben anderer lebenshungriger Frauen bewirken, die diesen Podcast noch nicht gefunden haben und sich ebenfalls nach einem Leben in Freiheit und Authentizität sehnen. Ich danke dir von Herzen und freue mich, auf Instagram mit dir in Kontakt zu bleiben. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.